Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der Wunsch nach Ekstase und einem Rauschzustand, der ist so alt wie die Menschheit selbst. Sich von der realen Welt entkoppeln, mit einer anderen Welt in Kontakt treten, wie die Schamanen, oder das eigene Ich neu erfahren. Ekstase und Rausch, den kann man nicht nur durch Musik erleben, sondern auch durch den Konsum von berauschenden Substanzen. Ob es die überall greifbare Volksdroge Alkohol ist oder etwa Cannabis, der ab Ostermontag in Deutschland weitgehend legalisiert wird. Eine Zäsur in der deutschen Drogenpolitik, wie es heißt. Der Rausch ist also ein Menschheitsthema und seine Kulturgeschichte, über die wir jetzt mehr erfahren wollen, haben die Publizistin Paul Philipp Hanske und Benedikt Saarreiter in zwei Büchern beschrieben. Vor der Sendung habe ich Paul Philipp Hanske zunächst gefragt, wie blicken Sie auf den Ostermontag, wenn der Cannabiskonsum legal wird?
Ja, zuerst muss man sagen, dass es überfällig war, dass langsam mal eine Debatte oder auch jetzt tatsächlich dann legislative und exekutive Handlungen in Sachen Dekriminalisierung, Legalisierung oder zumindest auch Enttabuisierung von psychotropen Substanzen angefangen hat. Zum einen begrüßen wir das natürlich vollumfänglich, mein Kollege Benedikt Saarreiter und ich, weil wir denken, dass die Drogenpolitik, wie sie jetzt die letzten Jahrzehnte gefahren wurde, dass die eigentlich an einen Endpunkt gekommen ist. Das bringt langsam nichts mehr mit der ewigen Kriminalisierung. Gerade bei Cannabis ist es tatsächlich eine bisschen ambivalente Geschichte, weil Cannabis eine Substanz ist, die nicht so harmlos ist, wie oft gesagt wird. Im Gegensatz zu vielen anderen psychedelischen Substanzen, also die klassischen Psychedelika wie LSD, Psilocybin, gibt es bei Cannabis tatsächlich, es kann eine Auslösung von Psychosen stattfinden, wenn das in jungen Jahren konsumiert wird. Dazu muss man aber sagen, es ist sehr viel vernünftiger, die frei gewordenen Kapazitäten jetzt in Aufklärung zu stecken und weil es wird sowieso gemacht. Aber es ist jetzt, also wir heißen das gut, es ist nicht ganz so harmlos, wie viele Leute denken.
Der Rausch ist ein Menschheitsthema. Das schreiben Sie in einem Ihrer Bücher mit Blick in die Geschichte. Wenn wir bei der Verbotsdebatte bleiben, Sie führen diese auf den sogenannten War on Drugs, den Krieg gegen Drogen unter US-Präsident Nixon Anfang der 70er und noch früher auf einen gewissen Harry Eslinger zurück. Wer war das und was hat dieser Mensch bewirkt?
Das ist eine schillernde Figur, die in den 20er Jahren einen regelrechten Krieg geführt hat. Und zwar einen Krieg nicht nur gegen Substanzen, er hatte vor allem Marihuana und Opiate im Blick, sondern vor allem gegen Ethnien und gegen Minderheiten. Es war ein glühender Rassist, Harry Anslinger. Er war ein Puritaner, weißer Protestant, der gedacht hat, dass nur in einer nüchternen, fleißigen Tätigkeit, den klassisch protestantischen Ethos der USA, das Glück zu suchen ist. Und er hat dann irgendwie bemerkt, dass in der afroamerikanischen, aber auch in der asiatischen Minderheit in den USA, dass da Drogen konsumiert wurden, Opiate und vor allem Marihuana. Die Jazz-Szene hat es ihn angetan, die hat er leidenschaftlich gehasst und seine ganzen frühen Drogengesetze, er war dann Chef der Narcotics-Behörde in den USA, haben dann zum regelrechten Krieg gegen diese Szenen geführt, zu ganzen Razzien in Jazzclubs. Und er war aber auch dann derjenige, der maßgeblich dafür verantwortlich war, dass die UN-Resolution, die 1961 dann veröffentlicht wurde, die Single Convention on Narcotic Drugs, dass die so formuliert wurde, wie sie jetzt immer noch heute gültig ist. Und das ist ein recht kurioses Dokument. Es gibt viele UN-Resolutionen, aber nur in einer einzigen kommt eigentlich der theologische Begriff Evil vor. Böse, ja. An diesen kleinen Details sieht man, wie ideologisch fundiert eigentlich diese US-Drogenpolitik ist.
Dabei gab es eine Zeit, und Sie sprechen ja auch jetzt von aktuell von einer Wiederentdeckung, es gab eine Zeit, wo man einen produktiven Umgang mit psychoaktiven Substanzen wie eben LSD gesehen hat. Die Mittel galten eben nicht als evil, als böse, sondern ja in der Medizin und Psychiatrie als Hoffnungsträger.
Genau, das war, LSD wurde in den 30er Jahren entdeckt. Ab den 40er Jahren wurde es dann in der Pharmaindustrie von Sandoz als neues Mittel für die Psychotherapie erforscht. Und es gab in den 50er bis 60er Jahren, gab es vor allem in den USA, aber auch in Europa, Schweiz war da ganz groß, auch in Deutschland gab es eine kleine Szene, die damit geforscht hat, eine sehr vitale Forschung, wie denn diese Mittel tatsächlich eingesetzt werden können zur Psychotherapie. Die eindeutigen Vorteile, die diese Substanzen in der Psychotherapie hatten, die haben sich dann irgendwann herumgesprochen.
Was sind die Vorteile?
Naja, zum Beispiel jetzt irgendwie, wenn man Psilocybin anschaut, die Pilzdroge, heißt dann oft Magic Mushrooms, das ist eigentlich eine relativ einfache Substanz, Psilocybin, dem Serotonin sehr ähnlich. Ein klassisches Psychedelikum wirkt ähnlich wie LSD, macht einen sehr farbigen, realitätsverändernden Rausch. Und diese Substanz, die wurde zum Beispiel eingesetzt als Therapeutikum gegen Depressionen. Und da wurde herausgefunden, dass das wirklich ganz dramatische Verbesserungen in der Lebensqualität hat. Und die Ergebnisse waren aber so eindeutig, dass sich das auch langsam jetzt herumgesprochen hat und dass es jetzt immer mehr in eine Mainstream-Therapie überführt wird, aber immer noch unter enormen Schwierigkeiten, weil Psilocybin ist zum Beispiel immer noch in allen westlichen Ländern geratet als Droge. Oder darf man nicht verwenden. Aber da diese ganzen Geschichten wie diese gibt's viele, gab's viele in den letzten 10, 20 Jahren. Und das ist dann so ein Enttabuisierungsprozess, der da eingesetzt hat, der unserer Meinung nach eigentlich nicht mehr zu stoppen ist.
In der Menschheitsgeschichte spielten solche Substanzen ja auch schon viel, viel früher eine Rolle. Sie gehen da zum Beispiel auf den Schamanismus und die Mystiker des Mittelalters zurück. Welche Rolle spielte der Rausch und die Ekstase in solchen religiösen, spirituellen Kontexten?
Man kann anthropologisch gesehen ziemlich genau rekonstruieren, wie diese Urreligionen aussahen. Die waren immer schamanistischer Natur, Schamanen, Schamaninnen. Frauen waren das auch ganz oft, sind so eine Art Handlungsreisen zwischen den Welten, die bewirken etwas in einer jenseitigen, unsichtbaren Geisterwelt, reisen dafür hinüber, um aber etwas im Diesseits zu bewirken. Ja, es geht immer darum, dass man eine Grenze überschreitet. Und bei allen schamanistischen Reisen gibt es immer Elemente, die wieder auftauchen, Musik und Tanz zum Beispiel. Und menschheitsgeschichtlich muss man sagen, sobald psychotrope Substanzen zur Verfügung standen, das hängt ein bisschen von der Flora ab, wo das jeweils stattgefunden hat, wurden die auch eingesetzt. Also der Rausch, jetzt verstanden als Ekstase, also nicht als sinnloses Wegballern, sondern als ganz gezielt eingesetzte Ekstase, steht quasi ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte.
Ganz allgemein, warum suchen die Menschen den Rausch? Woher dieses Bedürfnis?
Es ist wahrscheinlich einfach auch schon im menschlichen Gehirn angelegt. Es gibt Bewusstseinsmodi, die jetzt für das Alltagsfunktionieren sehr wichtig sind. Da geht es um Planung, geht es um Reflexion, geht es vor allem um ein ganz starkes Zeitbewusstsein, dass man sich selbst als Subjekt in einem Strom der Zeit verortet, determiniert von der Vergangenheit, ausgerichtet auf die Zukunft. Und als Gegenmodell hat sich sehr früh eingebürgert, und das kann man eigentlich, glaube ich, vermutlich als so etwas wie einen Selbsterhaltungstrieb der Laune betrachten, dass es als Gegenmodell immer eine Konzentration auf den absoluten Augenblick gibt, wo Vergangenheit und Gegenwart wegfallen. Und das ist der Rausch. Und alle Völker rund um die Welt zu allen Zeiten haben das aufgesucht, zum einen aus den religiösen Gründen, was ich gerade vorhin schon gesagt habe, zum anderen aber auch als Recreation. Also das ist für uns ganz wichtig zu sagen, das ist etwas, was Menschen brauchen, um um sich wieder tüchtig zu machen für das realistische Prozessieren in der Zeit.
Zum Beispiel die Popkultur, Musik, Malerei, Filmbranche hat ja von diesen psychedelischen Substanzen profitiert. Sie wurde beeinflusst von den Künstlerinnen und Künstlern, die dann halt eben Neues kreiert haben. Und doch müssen wir vielleicht noch einmal über die Kehrseite des psychedelischen Rausches sprechen. Die Sucht, die Grenzenlosigkeit, der Wunsch, die Dosis zu steigern. Ein ewiges Dilemma?
Auf alle Fälle. Und es ist etwas, bevor wir überhaupt nicht die Augen verschließen, obwohl man sagen muss, dass jetzt die Substanzen, über die wir schreiben, die klassischen Psychedelika, dass die jetzt diejenigen sind, die eigentlich am wenigsten suchtgefährdend sind. Prinzipiell geht es aber immer um eine Modulierung von Bedürfnissen, ja, und das betrifft ganz viele Bereiche, von Zucker über digitale Medien bis hin zu den legalen Substanzen. Mit Sucht hat das menschliche Bewusstsein immer zu kämpfen.
Sagt Paul Philipp Hanske. Zusammen mit seinem Kollegen Benedikt Sarreiter hat er die Bücher geschrieben Neues von der anderen Seite, die Wiederentdeckung des Psychedelischen und das Buch Ekstasen der Gegenwart über Entgrenzung, Subkulturen und Bewusstseinsindustrie. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke.